in der tiergestützten Intervention ist. Die Arbeitsfelder sind riesig. Es geht immer um soziales Lernen. Es geht um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es geht um Empathieempfinden.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts zwischen Napf und Netzwerk. Heute haben wir jemanden zu Gast, bei der für mich zwei Welten aufeinandertreffen und sich perfekt ergänzen. Alisa Marx-Beckstein ist Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und Ergotherapeutin. Was sich zunächst nicht sehr kompatibel anhört, ergänzt sich perfekt. Wartet ab, darüber sprechen wir gleich. Alisa lebt und arbeitet in Werden, genau, das ist westlich von Hannover, und hat mit ihrer Hundeschule Bunter Hund etwas aufgebaut, das weit über klassisches Hundetraining hinausgeht. Seit 2012 ist sie im Bereich der tiergestützten Intervention unterwegs und seit 2014 auch als Hundetrainerin. Was wir uns heute besonders anschauen möchten, Alisa hat ein eigenes Konzept zur Ausbildung von Hunden für die tiergestützte Intervention entwickelt. Sie bildet Mensch-Hund-Teams aus, also Menschen, die mit ihrem Hund professionell in Schulen, Einrichtungen oder sogar Haftanstalten arbeiten. Und sie analysiert bestehende Teams, um ein ehrliches Feedback zu geben, auch wenn das mal bedeuten kann, dass der Hund für die vorgesehene Aufgabe nicht geeignet ist. Lisa, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst und bin sehr gespannt auf dieses Gespräch rund um ein Thema, mit dem wir bisher noch keine Berührungspunkte hatten. Herzlich willkommen im Hundewerk-Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr an mich gedacht habt, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Wie gesagt, du standst sehr weit oben auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste mit Kandidaten. Gehen wir mal rein. Du bist Ergotherapeutin und Hundetrainerin. Genau. Das ist ja jetzt nicht so die typische Kombination und hört sich auch erstmal nicht so ganz kompatibel an. Erzähl uns doch mal, wie das zusammenhängt und warum es sich perfekt ergänzt.
Ja, wie hängt das zusammen? Also da müsste ich jetzt so ein bisschen ausholen und an meine Ursprünge und meinen Werdegang gehen, um das zu erklären, wie sich das am Ende ergeben hat. Weiß nicht, würde das direkt einfach machen. Ich glaube, da
würde
kann man
ich
das,
machen, ja.
Ja, kann man das am besten nachvollziehen. Also
ja.
Ursprünglich war es so, für mich stand fest, dass ich mit Tieren arbeiten möchte und das schon recht früh, also so mit Mitte, ja, so 15 ungefähr war mir das klar und dann habe ich lange überlegt, was kann ich denn machen, wo ich mit Tieren arbeite. Und da ich auch so ein bisschen aus dem akademischen Haushalt komme, stand dann schnell fest, ja eigentlich so Hand und Fuß und staatlich anerkannt, da gibt es eigentlich nur Tiermedizin. Alles andere ist Humbug so, ne? Ja, und dann habe ich mich darauf vorbereitet, habe mir wirklich auf gut Deutsch so ein bisschen den Hintern aufgerissen, um den entsprechenden NC dann hinzulegen, um studieren zu können. Habe dann in Leipzig angefangen, Tiermedizin zu studieren. 2006 war das damals und habe dann aber schon recht schnell eigentlich festgestellt, boah, also wirklich mit Tieren arbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das nichts. Ne? Das ist ja, wenn man dann 18, 19 ist, Realität und Vorstellung, die klaffte da weit auseinander. Und ja, dann habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, habe mir dann erstmal Urlaubssemester genommen, bin ins Allgäu gegangen. Da hatte mein damaliger Freund, die hatten dann Milchviehbetrieb und habe da erstmal ein Dreivierteljahr auf dem Milchviehbetrieb mitgearbeitet und bin so ein bisschen in mich gegangen, was mache ich jetzt? Was kann ich tun, um diesen Wunsch, mit Tieren arbeiten zu können, doch ja umzusetzen? Und habe dann ein bisschen mit meinem Onkel gesprochen, der ist auch Ergotherapeut und meinte, ja, gibt doch auch die Arbeit mit Tieren, also wo man quasi in der Therapie Tiere einsetzt, um die therapeutischen Ziele mit dem Patienten zu erreichen. Und dann dachte ich so, cool, ist eigentlich genau das, was ich möchte, so ganz intensiv. Fokus war bei mir immer der Hund, mit dem Hund zusammenzuarbeiten, sich was zu erarbeiten. Das heißt ja auch viel mit dem und trainieren zu müssen, das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Und trotzdem auch diesen medizinischen Aspekt, den ich, ne, im Tiermedizinstudium halt auf das Tier bezogen hatte, habe ich dann eben in dem ergotherapeutischen Bereich. Und das war für mich die Lösung. Das heißt, ich habe dann kurz vor dem Physikum mein Studium abgebrochen, zur Begeisterung meines Vaters, der aber auch immer gesagt hat, mach, was dir Spaß macht. Und es war halt für mich klar, es ist es nicht. Und ja, dann habe ich ganz gezielt die Ergotherapieausbildung in Leipzig gemacht und war aber auch klar, dass ich dann sofort nahtlos die Fortbildung mache zur Fachkraft für tiergestützten Interventionen. Also das ist eine recht große Fortbildung in dem Bereich. Und ja, das habe ich dann getan und bin dann seit 2012 eben in dem ergotherapeutischen Bereich tätig, als Fachkraft für tiergestützte Intervention mit Hund. Genau, habe da lange Zeit am Institut für Soziales Lernen mit Tieren auch gearbeitet, dort auch als Praxisleitung, stellvertretende Leitung tätig gewesen und später dann in Hannover in der, auf der Kinderkrankenstation im Bult und in verschiedenen Praxen. Anfangs auch nicht nur mit Hunden, sondern auch mit Haus- und Nutztieren, heißt auch mit Pferden, mit Eseln und allen möglichen anderen Tieren. Ja, so ist das irgendwie zusammengekommen.
Und dann kam on top noch die Hundsnummer.
Genau, das war dann für mich auch irgendwann stand schon fest. Also ich sage mal so, auch da wieder ähnlich wie in der im Tiermedizinstudium, man stellt sich dann so vor, ah, was ist dann mein Wunsch? Für mich war klar, ich wollte auf jeden Fall einen kleinen Hof haben mit verschiedensten Tieren, weil jedes Tier auch ja so ein bisschen was Spezielles mitbringt für die Therapie, was man in dem therapeutischen Kontext nutzen kann, in Anführungsstrichen, um bestimmte Therapieziele besser oder schneller zu erreichen. Und ja, das stellt man sich dann so nett vor und irgendwann stellt man fest, boah, ey, das ist ganz schön viel Arbeit und ich weiß gar nicht, wie soll ich denn das alles machen? Und habe dann schnell festgestellt, boah, eigentlich ist der Hund mir das Wichtigste und da möchte ich irgendwie noch mehr, zumal in dem ganzen TGI-Bereich auch immer heiße Diskussionen sind, was muss denn ein Hund überhaupt mitbringen, welcher Hund ist überhaupt geeignet, wie muss denn so ein Hund ausgebildet werden und so weiter. Und damit habe ich mich dann intensiver auseinandergesetzt und immer tiefer und tiefer. Und dann habe ich so gesagt, bah, ich mache einfach jetzt selber eine Ausbildung zur Trainerin, zur Hundeverhaltensberaterin. Und das habe ich dann berufsbegleitend gemacht und bin dann irgendwann, habe ich festgestellt, okay, ich gehe erstmal ganz aus dem Ergotherapeutischen raus und mache wirklich nur noch meine Hundeschule. Also habe das dann auch als hauptberufliche Tätigkeit gemacht. Parallel noch zwei Kinder bekommen und bin jetzt nach meiner Scheidung wieder teil selbstständig nur. Das heißt, ich habe das jetzt wieder aufgesplittet. Ich arbeite 3 Tage in der Ergotherapiepraxis und 3 Tage in meiner Hundeschule. Und so ist das jetzt für mich eine schöne Sache. Genau.
Ja, und genau, damit passt es halt auch perfekt ineinander, nicht? Also du kennst
Ja.
halt beide Welten.
Ja.
Das
Ja, das
ist
finde ich tatsächlich auch super wichtig. Also, dass man halt entweder wirklich als multiprofessionelles Team zusammenarbeitet, zum Beispiel bei der Ausbildung der Hunde, oder dass man halt wirklich die Profession auch vereint. Und das war bei mir eben, ne, da war diese Hundetrainerausbildung, Verhaltensberaterausbildung noch das fehlende Puzzleteil, damit ich mich komplett fühle für diesen Bereich.
Ja, nee, aber deswegen sagte ich, es passt perfekt zusammen. Es ist zuerst denkt man so, huch, nee, das passt nicht. Aber jetzt, wenn wir uns das so anhören, es passt halt wirklich perfekt zusammen. So, bevor wir jetzt noch tief einsteigen, glaube viele unserer HörerInnen haben noch ein so ganz klares Bild von dieser tiergestützten Intervention. Es ist ja auch erstmal nur ein Oberbegriff. Deswegen ordne uns das mal so richtig ein.
Ja, da gibt es auch innerhalb der Szene heiße Diskussionen, wie die Dinge zu definieren sind und was jetzt so richtig und was falsch ist. Ich habe für mich da einen Weg gefunden, um die Dinge für mich zu definieren und einzuordnen. Man muss dazu sagen, und das wissen viele nicht, der ganze tiergestützte therapeutische oder pädagogische Bereich, da gibt es so gut wie nichts, was gesetzlich geregelt ist. Ja, und das heißt, es gibt auch keine klaren, festgelegten Definitionen. Klar gibt es Dachverbände und Organisationen, die versucht haben, Leitlinien zu formulieren und Definitionen also aufzuschreiben oder zu entwickeln. Aber da wird sich innerhalb der Szene nach wie vor wird sehr kontrovers diskutiert darüber. Ich sage mal so, tiergestützte Intervention ist in meinen Augen so der Oberbegriff für die Arbeit im pädagogisch, therapeutisch, medizinisch, sozialen Bereich mit einem Tier. Das Tier unterstützt quasi einen Therapeuten oder Pädagogen bei seiner Arbeit, um diese Ziele, die man bei der Arbeit hat, mit dem Klienten eben schneller erreichen zu können. Und darunter kann man nochmal aufsplitten, eben die tiergestützte Therapie. Da ist dann die Grundausbildung der Fachkraft, die den Hund führt, eben eine therapeutische, und die tiergestützte Pädagogik, da ist eben die Grundausbildung eine pädagogische. Es gibt natürlich noch andere Bereiche, da spricht man dann einfach auch gerne von tiergestützter Aktivität, weil ja auch in anderen Berufsgruppen Hunde oder andere Tiere auch eingesetzt werden.
Kannst du uns mal erzählen, was in der tiergestützten Intervention konkret passiert? Also kannst du uns ein Bild malen, vielleicht so aus einer Situation, die du selber erlebt hast?
Ja, also das ist tatsächlich super schwer. Die Frage kriegt man natürlich auch oft gestellt. Die ist halt sehr, 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 sehr groß, sage ich mal, ne? Also die Einsatzbereiche von Tieren in diesem Arbeitsfeld, also in der tiergestützten Intervention, dass die Arbeitsfelder sind riesig und extrem unterschiedlich. Ne? Also vom Kindergarten über Schulen, wie du vorhin schon sagtest, in Haftanstalten, bei Psychotherapeuten, in Autismuszentren, in Jugendhilfeeinrichtungen, in Seniorenresidenzen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, der Hund macht da immer dies oder jenes. Es richtet sich ja immer, also wir machen ja nicht nur, ich sag mal so, Tiere streicheln, so stellen sich viele das vor, sondern ich habe ja einen Auftrag. Also wenn ich jetzt konkret als Ergotherapeutin einen Patienten neu aufnehme, dann bekomme ich ja ein Rezept vom Arzt, ne, von diesem Patienten. Und da steht ja genau drauf, was ist Diagnose und was ist das Therapieziel. Und das habe ich zu verfolgen in dem, was ich tue. Und dann muss man als Therapeut oder Pädagoge, ne, da hat man halt pädagogische Ziele oder Förderziele oder wie auch immer, sich überlegen, wie kann ich dieses Ziel mit dem Klienten gemeinsam möglichst schnell erreichen, möglichst effektiv daran arbeiten, das zu erreichen, und wie kann ich den Hund in dem Fall einbeziehen oder wie kann der Hund mir dabei helfen, das schneller zu erreichen. Ich kann jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel nennen. Ich arbeite viel auch mit
Gerne.
Psychotherapeuten zusammen, auch im ergotherapeutischen Bereich. Früher habe ich ganz viel in der Pädiatrie gemacht. Mittlerweile bin ich nur noch im Erwachsenenbereich, im psychiatrischen Bereich tätig. Heißt, habe hauptsächlich Patienten mit Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, solche Dinge. Und viele Psychotherapeuten haben bei mir auch die Ausbildung schon absolviert mit ihrem Hund. Und da kann zum Beispiel ein Ziel sein, dass der Patient lernen soll oder möchte, adäquat Grenzen zu setzen, ne, in seinem Leben. Und solche Dinge ist es immer sinnvoll, solche Dinge auch praktisch zu üben. Ja, also es gibt ja verschiedenste Herangehensweisen, wie kann ein Klient sowas lernen, ne, oder umsetzen in seinem Leben. Und da kann einem der Hund beispielsweise helfen. Heißt, der Hund läuft auf einen zu und man übt den Hund zu stoppen und die Körpersprache zu nutzen, die Stimme zu nutzen, klar aufzutreten. Und das ist super spannend, was da teilweise passiert, was man da beobachtet, wie hilfreich das sein kann, ne, den Hund dabei zu haben und in solchen Situationen einfach zu üben, wie kriege ich das hin? Wie ist meine Stimme klar? Wann reagiert der Hund drauf? Und der spiegelt ja dann sehr deutlich, ne, kommt aber auch wieder auf den Hund an. Deswegen wieder die Frage, welcher Hund eignet sich für was? Es gibt halt Hunde, die lassen sich sehr schnell und sehr, sehr leicht stoppen, körpersprachlich und mit Stimme. Und es gibt Hunde, da ist das, kennen wir ja von dem Aggressionslehrgang bei
Ja.
Perdita in Viernheim. Ja, da muss man schon ganz schön Energie aufwenden, sage ich mal, um einen Hund zu stoppen. Solche sind natürlich dann in der TGI eher nicht so, aber trotzdem sind Hunde ja unterschiedlich, individuell sehr, auch in ihrer Persönlichkeit. Und ja, an solchen Dingen kann man zum Beispiel, es ist jetzt ein kleines Beispiel von vielen, vielen, je nach Therapieziel, die sind so vielfältig in dem, in dem tiergestützten
Ja.
Interventionsbereich, wie man einen Hund zum Beispiel einsetzen kann.
Ja, aber ich glaube, das ist schon ein gutes Bild, damit sich HörerInnen mal irgendwo nicht, wiederfinden und sehen können, okay, was ist das überhaupt? Ne? Was macht den Hund so wertvoll in dieser Therapie? Also was passiert mit dem Menschen, wenn so ein Hund plötzlich mit ins Spiel kommt? Was verändert sich da gegenüber einer, ich setze das jetzt in Anführungsstrichen, normalen Therapie?
Ja, also im Endeffekt, es ist natürlich immer die Voraussetzung, der Patient hat auch eine Affinität zum Hund. Ne? Ansonsten arbeitet man natürlich auch nicht tiergestützt. Ist das gegeben, ist es einfach so, dass die therapeutische Dyade, sagt man, also diese Zweiergeschichte zwischen Patient und Therapeut also sich weitet. Es entsteht quasi eine Triade. Und der Hund ist ganz häufig Eisbrecher, ist Sozialkatalysator. Man kommt auf Themen, über die man sonst vielleicht gar nicht sprechen würde. Die Patienten öffnen sich einfach schneller. Sie vertrauen schneller. Da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Beispiele so nach dem Motto, bei welchem Professor würden Sie lieber die Prüfung machen? Und dann werden verschiedene Gruppen aufgeteilt und dann wird geguckt, für wen entscheiden Sie sich? Und die meisten entscheiden sich gerne für den, wo der Hund unterm Schreibtisch liegt. Ne, das macht irgendwie auch sympathisch. Also es ist tatsächlich nachgewiesen, wenn man da eine Affinität hat, dass der Hund als Sozialkatalysator wirkt. Das heißt, der beschleunigt einfach die zwischenmenschliche Kommunikation, dass sich auch Menschen öffnen, mit ihren Problemen schneller sich mitteilen und Vertrauen haben. Und das ist natürlich die absolute Basis, wenn man mit Patienten arbeitet, dass sie sich öffnen, weil nur dann können wir ja auch helfen, in Anführungsstrichen.
Also es klingt richtig faszinierend. Ich habe es natürlich ein bisschen erwartet. Jetzt als Verhaltensbiologin poppt bei mir ein paar Fragen auf. Eine davon ist, kann das jeder Hund leisten?
Oh, das ist auch wieder so eine große Frage. Nein, also ich sag mal, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Ansichten innerhalb der Szene. Von Menschen, die da ein sehr enges Denken haben und extrem viel verlangen, sodass ich schon fast das Gefühl habe, der Hund muss Roboter sein und ist gar nicht mehr Hund. Und ich frage mich, was ist dahinter jetzt noch der Gedanke der tiergestützten Arbeit? Weil für mich heißt tiergestütztes Arbeiten halt nicht, der Hund funktioniert und ich sage Sitz und dann sitzt er sofort und ich sage dies und dann macht er das sofort und tanzt wie so ein Zirkustierchen da rum. Das ist es in meinen Augen überhaupt gar nicht. Es geht immer um soziales Lernen. Es geht um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es geht um Empathieempfinden, um am Verhalten des Hundes auch Dinge zu reflektieren vielleicht und so weiter. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, dass ein Hund funktioniert. Im Gegenteil, auch mal mit Frust umzugehen, wenn der Hund jetzt sagt, boah, jetzt habe ich aber keinen Nerv mehr, ich brauche jetzt meine Pause und geht auf seine Decke in seinem Rückzugsort, wo da er dann auch nicht mehr gestört werden darf. Ne? Und dann ist erstmal Schluss mit der Arbeit mit dem Hund. Ne? Und das sind halt all solche Dinge, die kann man eben in der tiergestützten, also das kann man nutzen, ne? Dieser Punkt soziales Lernen, Empathie, lernen. Ich bin der Meinung, man muss gucken, und das ist so die Herausforderung, zu schauen, welcher Hund passt in welchen Arbeitsbereich und welcher Hund passt zu welchem Klienten. Und da gibt es in meinen Augen eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die in alle Bereiche so reingeformt wird und reingepresst, sondern ich gucke einfach gerne, was sind die Anlagen vom Hund, was sind die Kernkompetenzen, was macht der gerne, woran hat der Spaß, was stresst den eigentlich sehr und versuche dann zu gucken, wo passt der gut rein und ist das möglich auch, ne? Kommt ja auch darauf an, in welchem Arbeitsbereich bin ich tätig, ne? Und passt das mit kleinen Kindern oder passt es halt einfach nicht, ne? Von daher, das ist, glaube ich, eher die entscheidende Frage, in welchen Bereich oder zu welchem Klienten würde der Hund passen und zu welchem nicht und in welchen Arbeitsbereich nicht. Aber natürlich gibt es auch in meinen Augen eben Ausschlusskriterien, was gar nicht geht, ist übersteigertes Aggressionsverhalten, unangemessenes Aggressionsverhalten. Aber auch hier muss ich eben auch immer wieder betonen, und das ist eine Aufklärungsarbeit, die man, glaube ich, endlos weiterführen werden muss als jemand, der in der TGI arbeitet, so diesen Zahn zu ziehen von dem Gedanken, ein Therapiebegleithund, der wird niemals aggressives Verhalten zeigen. Ne? Also Da sage ich mal ganz klar, Aggressionsverhalten ist Normalverhalten. Das ist ein soziales Regulativ. Und jeder Hund, der zum Beispiel bedrängt wird oder in Situationen gebracht wird, die ihn absolut maßlos überfordern, schmerzen, stressen, wie auch immer, wird irgendwann mit Aggressionsverhalten reagieren. Ja? Aber ich habe halt auch immer mal wieder Anfragen von großen Einrichtungen auch, die dann so gerne von ihren Mitarbeitern die Hunde mitbringen, nicht unbedingt im therapeutischen Kontext, sondern einfach Hunde mitbringen. Ins Büro gibt es ja mittlerweile ganz viele, die gerne dann von den Mitarbeitern unterschrieben bekommen wollen, dass der Hund kein, und Zitat jetzt das Wort, kein Beißreflex hat, wo ich dann als Hundetrainer schon schmunzeln muss, ne, und denke mir so, Gott, also erstmal ist Beißen überhaupt kein Reflex. Und zweitens, jeder Hund kann beißen. Es kommt auf die Person an, dass sie dafür sorgt, dass der Hund gar nicht in solche Situationen kommt. Das heißt, Aggressionsverhalten ist Normalverhalten. Das darf auch ein Therapiebegleithund weiterhin haben, weil das super wichtig ist im Leben. Es sollte kein unangemessenes und übersteigertes Aggressionsverhalten sein. Das ist ein Punkt, der für mich ein klares Ausschlusskriterium ist, wenn der Hund das zeigt. Und das andere ist, wenn er überhaupt kein Interesse hat an der Arbeit mit fremden Menschen, also überhaupt keine Affinität zu Menschen hat, dann frage ich mich, was ist der Mehrgewinn des Hundes für den Hund in dem TGI-Bereich, weil das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Ich sehe das so ein bisschen als Symbiose. Also alle drei Parteien sollten was von dem Einsatz haben. Ich möchte den Hund nicht instrumentalisieren und ausnutzen, sondern ich möchte gucken, wo hätte der denn Spaß dran beim Einsatz? Bedeutet, was sind die Kernkompetenzen? Was macht er gerne? Wie kann ich das therapeutisch nutzen, um dann auch die Therapieziele, die ich habe, mit meinem Patienten zu erreichen? Genau, und das ist eher so das Entscheidende. Das ist ein Punkt, genau die Affinität zum Menschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn er die nicht mitbringt, dann geht für mich der Gedanke der Symbiose verloren. Also ich als Therapeut habe einen Co-Therapeuten in Anführungsstrichen bei der Seite, der mir hilft, meine therapeutischen Ziele zu erreichen. Der Patient hat etwas von Hund, weil er ihm einfach gut tut und ihm hilft, seine Ziele schneller zu erreichen, die er ja hat. Und der Hund selber hat auch Spaß dran. Ne, so, das ist mein Gedanke und das funktioniert halt nur, wenn der Hund auch Spaß dran hat, mit fremden Menschen zu arbeiten. Das ist ein quasi zweiter Punkt, der für mich als Voraussetzung gelten sollte. Und der dritte Punkt ist, dass der Hund natürlich schon eine gewisse Gelassenheit mitbringen sollte. Was auch immer das jetzt heißt, man muss auf den Arbeitsbereich gucken. Ne, also wenn ich jetzt Hunde habe, die im Einzelsetting in der Gesprächspsychotherapie eingesetzt werden, dann habe ich natürlich total andere Herausforderungen oder Anforderungen an den Hund, ne, als wenn Hunde in Gruppen eingesetzt werden, wo vielleicht auch Patienten dazwischen sind, die affektiv, impulsiv reagieren können. Oder ein Hund, der in der JVA, der Schließanlagen kennenlernen muss, der vielleicht auch mit einem Alarm umgehen muss, der auch irgendwie damit klarkommen muss, wenn es einen Alarm gibt, dass da 50 bemannte Polizisten oder Justizvollzugsbeamte da um die Ecke gestürmt kommen. Das ist natürlich eine total andere Herausforderung als ja, ein Hund, der in der Kita eingesetzt wird oder in der Schule oder, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, da steckt ja auch viel Verantwortung hinter, so einen Hund auszuwählen. Also ich
Ja.
denke jetzt mal nur in unserem Setting. Wir nehmen ja bei uns in der Hundeschule unsere Hunde auch immer mit. Und ich habe auch schon Hunde von mir aussortiert, die nicht mehr in diesen Hundeschulalltag
Ja,
mitgekommen sind, weil sie dem nicht gewachsen waren. Also darüber sprechen Daniel und ich immer gerne, dass also unsere Hundeschulhunde, die uns begleiten, ja auch nicht immer das stressfreiste Leben haben. Also und da muss man als Halterin einfach auch sehen, ob es passt, nicht? Also ob der Hund da gerade ja diesem Druck einfach nicht gewachsen ist. Hattest du das auch schon, dass du Hunde aussortieren musstest?
ja. Ja, in der Ausbildung, ich sage immer so, danach bin ich sowieso ja raus, ne? Das ist ja wie in jedem anderen Ausbildungsberuf auch oder Studium, man hat den Abschluss und dann kann man theoretisch ja machen, was man möchte. Ich hoffe, oder ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, meine Teams machen eine gute Arbeit. Aber ja, auf dem Weg, also ich hatte schon natürlich, ich mache auch eine Eignungseinschätzung zu, in der Regel zu Beginn der Ausbildung, frühestens mit 18 Monaten, Lebensmonaten des Hundes, kann ich diese Eignungseinschätzung machen. Und ja, da hatte ich immer mal wieder Hunde dazwischen, die ich aussortieren musste. Es fällt mir immer schwer, aber es geht halt einfach auch ja, um Sicherheit und wir wollen tun dem Hund auch keinen Gefallen damit, wenn wir ihn dann einsetzen und er damit überfordert ist oder es passt halt einfach nicht. Heißt ja, da habe ich immer mal wieder Hunde dazwischen, die sich halt als nicht geeignet rausstellen. Und ich hatte auch schon, aber jetzt erst einmal, seitdem ich das mache, einen Hund, der auf dem Weg zum Therapiebegleithundeteam ausgeschieden ist. Also sich
Okay.
im Laufe der Zeit als nicht geeignet herausgestellt hat, in der Eignungseinschätzung eigentlich einen guten Eindruck gemacht hat. Aber dazu muss man halt auch immer sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist eine Momentaufnahme, das ist ein Abklopfen von verschiedenen Bereichen quasi, wo ich gucke, wie würde der Hund reagieren, wenn. Aber man kann ja niemals alle Reize testen und auch niemals so, wie sie dann später sein werden. Und Hunde lernen ja auch ihr Leben lang. Heißt, wenn das vor einem halben Jahr so war, kann das in einem halben Jahr komplett anders aussehen, weil der Hund in dieser Zwischenzeit irgendeine Lernerfahrung gemacht hat. Ich weiß bis heute nicht, was bei diesem Hund los war, weil ich auch leider da nur Erzählungen kenne. In den meisten Fällen ist man ja bei den Vorfällen dann nicht dabei. Aber der hat sich auf jeden Fall auf eine ungünstige Art und Weise entwickelt und dann habe ich ihn rausgenommen, bevor er geprüft war quasi noch.
Genau. Wir haben jetzt schon so einen kleinen Sprung für unsere HörerInnen gemacht. Deswegen erzähl noch mal ganz kurz: Du bietest Analysen von bestehenden Therapiebegleithundteams an und auch die Ausbildung für die Hunde. Genau. Kannst du auf diese beiden Bereiche noch mal eingehen, was du da genau anbietest?
Ja, ich fange mal mit der Therapiebegleithundeteam-Ausbildung an. Da ist mir halt super wichtig, auch manchmal reite ich doch auf Worten rum, dass es wirklich Therapiebegleithunde und Team heißt, weil ich bilde beide aus. Also ich bilde quasi nicht so, wie ich vorhin schon meinte, einen Hund aus, der dann perfekt funktioniert und den kann man dann rumreichen und jeder Therapeut, der irgendwie gerade in der Praxis ist, kann mal den Hund einsetzen. So, also solche Anfragen habe ich teilweise auch immer wieder, ne? Wir wollen einen Hund für die Einrichtung und den dann rumreichen. Das funktioniert einfach nicht, weil die Basis die Beziehung zu dem Hundehalter, Hundeführer, in dem Fall Therapeuten oder Pädagogen ist. Heißt, das verbietet sich. Heißt, es ist wirklich eine Teamausbildung und die beginnt, also wenn jemand ganz gezielt sagt, ich würde gerne in dem und dem Bereich einen Hund einsetzen, ich habe noch keinen Hund, ich möchte mir dafür speziell einen Hund anschaffen, dann begleite ich das von Hundeanschaffung, Auswahl bis hin zum Abschluss der Prüfung. Und auch im Nachhinein gibt es mittlerweile nur noch zweijährig, weil ich es ehrlich gesagt häufiger gar nicht schaffe. Meine Teams werden dann nachgeprüft, also haben dann quasi nochmal so eine Supervision, begleite die also auch im Nachhinein, habe mit allen meinen Teams eigentlich noch einen guten Kontakt und bin im Austausch. Genau, und die Ausbildung ist bei mir eben, ich sag mal, ein bisschen anders als bei vielen anderen Anbietern, weil ich das sehr individuell halte. Dadurch, dass die Einsatzbereiche so extrem unterschiedlich und vielfältig sind, bin ich der Meinung, dass man keine Pauschalausbildung für jeden, ne, wir werfen einfach alle Arbeitsbereiche und Grundberufe zusammen und machen mal 3 Wochenenden, wo der Hund ja dann auch nicht 8 Stunden am Stück irgendwie Input kriegt. Das geht ja gar nicht, sondern mal kurz, ich sag mal, trainiert wird und dann kriegen die Halter Input und dann nach 3 Wochenenden kriegt man so ein Zertifikat. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Sondern bei mir ist das wirklich ein ganz individuelles und intensives Arbeiten mit den Teams. Und ich gucke, wo steht der Hund, was bringt er mit, was ist der Ist-Zustand quasi und wo wollen die hin? Und was haben die auf dem Weg vielleicht alles für Herausforderungen, zum Beispiel eben Ablenkungsreize, Stressreize bei diesem Job, bei der Arbeit und so weiter. Und bilde dadurch sehr individuell aus, hat natürlich auch Nachteile. Es ist wesentlich weniger wirtschaftlich. Also ich bin sehr schlecht in sowas und habe da aber ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf, weil ich möchte gute Arbeit machen. Und deswegen ist das ist mir wichtiger, als da irgendwie viel Geld mitzumachen. Ne? Heißt, ich kann auch nur Teams ausbilden, die hier in der Umgebung leben. Ja, weil ich wirklich auch mit den Teams in den Einrichtungen trainiere, sobald sie soweit sind. Heißt, ich komme in JVAs, ich komme in Schulen, ich komme in Kindergärten, ich komme in Jugendhilfeeinrichtungen, in Kliniken. Das Weiteste war jetzt im Harz eine Klinik für neurologische Frühreha. Ja, also es hat so ein bisschen seine Grenzen dadurch meine Arbeit, ne? Ich würde gerne viel, viel mehr Teams ausbilden, auch deutschlandweit, aber das geht halt nicht, weil mir dieses individuelle Arbeiten vor Ort unter den Bedingungen auch zu trainieren, denen der Hund später ausgesetzt ist, super wichtig ist. Klar, ein Arbeitswechsel ist immer möglich, aber ich bin ja nach wie vor auch ansprechbar. Das heißt, da kann ich dann auch mit den Teams dann nach der Ausbildung, auch falls sie einen Arbeitsplatz wechseln, auch dort nochmal arbeiten. Genau. das so von dem Herangehen. Es haben bei mir alle Teams so einen Grundstock, in Anführungsstrichen, der schon bei allen ähnlich ist. Da geht es halt natürlich dann um so Dinge wie Grundgehorsam, ne? Das Grundsignale
Ja.
sitzen und so weiter und so fort. Dass so eine Delegation an eine andere Person auch möglich ist, also dass der Hund sich auch von einer anderen Person führen lässt und solche Dinge. Und den ganzen Theorie-Input haben auch alle gleich. Das heißt, das läuft bei mir mittlerweile nur noch über aufgezeichnete Webinare. Man muss eine bestimmte Webinaranzahl zu verschiedenen Themen eben absolviert werden. Die Teams haben Selbststudiumanteile, wo sie schon mal Dinge arbeiten, die ich mir dann angucke, die sie später auf jeden Fall sowieso brauchen. So Dinge wie Hygienepläne für die Einrichtung, Prophylaxepläne, ne? All solche Dinge, wo es auch um Rechtsbestimmungen geht, Einsatzpläne, Einverständniserklärungen aufsetzen und so weiter. All das lernen Sie natürlich bei mir im Rahmen dieser Theorieanteile. Und im Rahmen des Selbststudiums erstellen Sie das alles, was Sie später brauchen, auch schon mal. Und ich gucke dann nochmal drüber. Genau. Dann haben Sie noch mindestens, also es gibt quasi für alle praktischen Anteile mit dem Hund auch Mindeststundenanzahlen. Das sind 25 Stunden Training, das ist sehr wenig. 25 Stunden Training insgesamt. Davon sage ich immer, sind 10 mindestens im Einzeltraining, 10 mindestens im Gruppentraining. Das sind immer Kleingruppen dann, aber auch von maximal 4 Teams. Und der restlichen 5 gucke ich und empfehle ich immer, was ist vielleicht dann noch dran bei dem Hund, was wäre sinnvoll, ne? Also gucken wir dann individuell, ob das dann nochmal im Einzeltraining stattfindet oder in der Gruppe oder je nachdem. Ich habe aber auch Teams, die haben viel mehr Stunden gemacht, also 65 und mehr. Das kommt ja wirklich auf den Hund an, ne? Also was ist es für ein Hund, was ist es für ein Einsatzbereich, wie selbstständig ist der Hundeführer, wie sicher ist der Hundeführer, was traut er sich zu und so weiter und so fort. Deswegen 25 die Mindeststundenanzahl an praktischen Trainingseinheiten. On top kann man immer mehr machen, empfehle ich dann natürlich auch, wenn ich merke, das reicht noch nicht. Also ich lasse meine Teams eigentlich immer erst in die Prüfung gehen, wenn ich sicher bin, jetzt läuft's. Ja. Und dann haben sie mindestens 3 supervidierte Einheiten am Patienten oder Klienten. Heißt, dann komme ich mit in die Einrichtung, in der wir eh schon trainiert haben. Und die Kunden von mir haben im Vorfeld auch schon Einsatzpläne geschrieben, haben ihre Therapieziele formuliert, haben mir das auch ausgehändigt, und ich gucke mir dann vor Ort einen Einsatz des Hundes an und wir reflektieren gemeinsam dann im Anschluss, was lief gut, was lief nicht so gut, ne, worauf ist vielleicht noch zu achten, was muss man noch trainieren, wo muss man verstärkt hingucken, was sollte man anders gestalten, passt das Therapieziel und die Methode, die genutzt wurde mit dem Hund zusammen, passt die auch zum Hund, also all solche Dinge, Tierschutzgedanken ist alles berücksichtigt. Und so weiter und so fort. Das sind auch mindestens 3 Einheiten. Mehr geht immer.
Ja.
Genau. Und am Ende hat man dann eine mündliche Abschlussprüfung und eine praktische, die entspricht dann im Endeffekt nochmal so ein bisschen den Einheiten der supervidierten Einheiten. Also heißt, auch das ist dann direkt am Klienten, am Patienten. Und ich gucke dann parallel nochmal zusätzlich mehr auf Grundgehorsam, Gelassenheit und Co.
Super
Ja.
spannend. Also, das heißt, du musst ja auch die einzelnen Einrichtungen kennen, überhaupt, nicht?
Ja.
Also diese Ausbildung in die richtige Richtung bringen zu können. Hast du irgendein Theme, wo du, also was dich besonders beeindruckt hat, wo du heute noch so dran zurückdenken musst, irgendwas
Ja, doch, da
Besonderes?
gibt es einige. Also da kriege ich gleich Gänsehaut bei einigen, weil ich halt auch, ne, als Therapeutin und es einfach so schön sehe, was da teilweise passieren kann und was mich als Mutter auch von einem Sohn, also ich habe eine Tochter und Sohn, auch sehr berührt. Ne? Man macht sich ja dann auch Gedanken, der ist jetzt erst 9, aber macht sich auch Gedanken, was wird und was kommt und so, ne, wenn die mal größer sind. Und ich habe einen Hund ausgebildet, auch für eine JVA, wo junge Männer inhaftiert sind, also zwischen 14 und 22, die da auch so schnell nicht rauskommen, also wirklich auch härtere Delikte, ja, vorgefallen in Anführungsstrichen sind. Und habe eine Psychotherapeutin mit ihrem Hund beim ELO ausgebildet dort. Und das war für mich natürlich schon auch erstmal eine neue Welt, in so eine Haftanstalt zu gehen, durch Schließanlagen durchzugehen, erstmal alles abgeben zu müssen. Dieses Feeling dort drin, also macht ja auch mit einem selber was.
Ja.
Und dann zu sehen, was der Hund für einen Effekt auf junge Männer haben, die sich sonst so stark, gerade in der Gruppe auch, und so unnahbar und ja, tough empfinden, nach außen hin getragen, ne? Und was da aber dann tatsächlich passiert und wie weich sie werden, wenn so ein Hund ins Spiel kommt und sie da eine Affinität haben, was das passiert, was da das Feedback von so jungen Männern ist, was das mit ihnen gemacht hat, wie die sich plötzlich öffnen, das ist schon sehr berührend. Also das muss man schon sagen, das ist schon abgefahren, was da los ist. Und auch zu sehen, wie dieser Hund, der nicht mit jedem gerne in den Kontakt geht, in dem Fall auch auswählt und spiegelt und sich dann rücklings zu den Inhaftierten setzt, dem er eben irgendwie da in dem Moment, wo er sich wohlfühlt und sich kraulen lässt und man auf beiden Seiten so sieht, boah, denen geht's gerade beiden richtig gut. Und ja, das ist einfach super, super schön zu sehen. Also das hat mich auf jeden Fall sehr berührt.
Ja, also das glaube ich. Ich habe auch schon gerade Gänsehaut bekommen. Es ist schon verrückt, was Hunde mit Menschen machen können, ne?
Ja, auch, also anderes Beispiel in der neurologischen Frühreha, wenn man sieht, dass Patienten nicht mehr stehen können, ne, nach irgendwie Unfällen, Traumata, Infarkten, wie auch immer. Und man weiß, der Patient schafft es einfach noch nicht, sich selbstständig hinzustellen. Und im Einsatz mit dem Hund gelingt das plötzlich und der Patient steht wirklich, weil er diesen Anreiz hat, er möchte an den Hund kommen, der dann auf einer Liege weiter oben saß und gefüttert werden durfte und so weiter, oder die Körpermitte zu kreuzen oder was vorher gar nicht ging. Und der Physiotherapeut kam um die Ecke und meinte so, hä, wie geht das denn jetzt? Wir haben das die ganze Zeit geübt, das funktioniert nicht. Ne? Und das ist genau das, was ich meine. Die Therapiemotivation beim Patienten, die verändert sich häufig auch extrem. Und das ist ja das, was die Voraussetzung ist, dass eine Therapie auch funktioniert, dass sie Früchte trägt, dass der Patient bereit ist und motiviert ist, das zu schaffen. Und das kann halt ein Hund so ein bisschen rauskitzeln. Ne? Und das in dem Fall war ein Forstarbeiter, der jahrelang oder Jahrzehnte eigentlich sein Leben lang Hunde bei sich hatte, bei der Arbeit im Wald immer. Und das war ihm super wichtig. Und dann hatte er diesen Schlaganfall und es ging halt gar nichts mehr. Und das hatte ihn so runtergezogen. Und dann kam der Therapiebegleithund in die Klinik. Und das hat bei ihm so Kräfte und Motivation mobilisiert, dass er wirklich, und das ist keine ausgedachte Geschichte, plötzlich stehen konnte. Natürlich noch nicht lange und so weiter, ist ja dann alles ausbaufähig. Aber was das so bewirken kann, das ist schon immer wieder faszinierend und schön zu sehen.
Wow, schon wieder Gänsehaut. Wow.
Ja.
Wahnsinn. Also wirklich, ich meine, hab ich auch schon eine Vorstellung gehabt, was Hunde so auslösen, aber das so zu hören, ist echt nochmal richtig faszinierend. Ich würde gerne noch auf eine weitere Ausbildung von dir kommen.
Ja.
Du hast ja auch einen Jagdhunde-Hintergrund und hast sogar die Jägerprüfung abgelegt. Was war
Ja.
da die Motivation?
Ja, das ist noch recht frisch alles. Also ich habe den Jagdschein 22 gemacht, im gleichen Jahr auch noch einen Falknerschein gemacht, einfach weil ich sehr breitflächig oder ja, einfach interessiert bin an allem und immer gerne Neues lerne und weil ich auch sehr viele Jagdhunde auch im Training, im Einzeltraining hatte, also unabhängig von dem tiergestützten Bereich, ne? Also ich mache ja auch noch Verhaltensberatung von Hunden und habe viele Hunde auch mit übersteigendem Aggressionsverhalten oder anderen Verhaltensproblematiken im Einzeltraining. Und ich fand das schon immer spannend. Also ich interessiere mich generell so sehr für Natur und fand es einfach super spannend. Und für mich war so gefühlt, ah, was ich da so im Hundetrainer gelernt habe über Jagdhunde und war für mich alles so ungenügend und unbefriedigend. Und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich diesen Jagdschein auch gerne machen, um Jagdhunde besser zu verstehen. Weil wenn ich nicht Jäger bin und denke wie ein Jäger, dann verstehe ich auch nicht, wie tickt denn so ein Jagdhund in Anführungsstrichen. Gibt ja ganz viele Sparten, ne? Aber ich wollte einfach besser verstehen, wie werden die Hunde eingesetzt, was müssen die können, was sind deren Anlagen, um einfach mich da in diese Perspektive reinversetzen zu können, um dann auch besser mit diesen Hunden arbeiten zu können. Weil ich finde, das ist so generell in meinem Arbeiten für mich super wichtig. Was sind die Anlagen, was ist die Genetik? Und klar kann ich da beim Jagdhund ein bisschen nachlesen, aber es ist eine andere Nummer, wenn ich selber weiß, wie ist das denn beim Jagen, was muss der denn da alles können und so weiter und so fort und mit so einem Hund auch intensiv zu arbeiten. Genau, das war so ein bisschen der Hintergedanke und dann habe ich den Jagdschein gemacht und habe dann auch ja, mir recht schnell danach ein Jagdhund angeführt aus der Sparte der Vorsteher. Also ich habe jetzt einen irisch-rot-weißen Setter noch, die wird mittlerweile auch schon, also wird schon bald 4. Und genau, Enya, habe gezielt, klar, natürlich auch nach dem, was habe ich für Möglichkeiten, gegebenenfalls jagdlich, wenn ich mit dem Hund eben arbeite. Aber Setter sind eben auch ja ganz tolle Familienhunde oder können ganz tolle Familienhunde sein. Und das war mir super wichtig, auch natürlich, dass das vor allem auch vereinbar ist mit meinem Alltag. Ne? Und ich jetzt nicht einen Weimaraner am Ende hier stehen habe, der noch Mannschärfe mitbringt und den Besuch meiner Kinder nicht mehr reinlässt oder so. Ne? Da hätte ich jetzt halt gar keinen Bock drauf gehabt, bringen ja auch nicht alle mit, aber ne, also für mich war einfach wichtig, der muss familienfreundlich sein. Retriever hatte ich immer, aber ja, für mich war irgendwie so auch die Herausforderung mal was Neues. Man lernt ja auch mit jedem Hund, den man führt und kennenlernt, immer was Tolles Neues. Also man lernt ja nie aus und ich habe durch sie ultra viel gelernt, super viel Neues gelernt. Ich habe mit ihr dann eine Jugendsuche, also verschiedene Prüfungen gemacht, eine Jugendsuche und später, eigentlich wollte ich die HZP machen, da wurde sie dann aber so ein bisschen schussunsicher. Ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, auch mit Trainern und Herangehensweisen ist ja auch immer sehr spannend, weil in dem Jagdbereich meiner Meinung nach noch vieles halt mehr auf Erfahrungswerten beruht als auf fachlich fundierten Grundlagen, was jetzt nicht heißt, dass das immer schlecht ist, ne? Also ich möchte das nicht irgendwie, es kommt auf die Trainer an und auf die Herangehensweise und auf die Ansichten. Es muss nicht immer schlecht sein, aber es fehlte mir, also es fehlte mir bei den Hundetrainern fehlte mir die praktische Erfahrung, um mitreden zu können. Das finde ich nicht so, also es ist nicht so mein Arbeiten, wenn ich in dem Bereich selber keine Erfahrung habe, darüber zu sprechen und Hunde auszubilden, finde ich schwierig. Heißt, ich wollte die praktischen Erfahrungen auch selber haben, während mir auf der jagdlichen Seite häufig die wissenschaftlich fundierten Fakten fehlen bei dem Vorgehen der Ausbildung so. Naja, und dann habe ich mit ihr die allgemeine Brauchbarkeit gemacht und eigentlich war ursprünglich auch mein Plan, noch eine VGP zu machen, also in Anführungsstrichen eine der Meisterprüfungen. Gibt ja ganz, ganz viele verschiedene jagdliche Prüfungen, je nach Einsatzbereich und so weiter. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, weil ich mich dann scheiden lassen habe und ja, privat dann einfach vieles. Und jetzt habe ich halt 2 Kinder, 2 Hunde, 2 Jobs und bin alleinerziehend. Das heißt, dem ist gerade tatsächlich auch so ein bisschen der Riegel vorgeschoben. Ich kann mich nicht tausend teilen und bin deswegen jagdlich auch überhaupt gar nicht aktiv gerade, weil ich abends bei meinen Kindern bin und morgens. Das heißt, das ist ja die Hauptzeit, wo man auch jagen geht. Meine Hündin hat aber ja mittlerweile einen tollen Ersatzjob, den sie auch toll macht. Es wäre vielleicht auch nicht so gut vereinbar, einen Jagdhund, der aktiv in der Jagd eingesetzt wird, im TGI-Bereich einzusetzen. Nicht, weil das irgendwie für, ne, viele denken dann an Aggressionsverhalten, wo man ganz klar sagen muss, Aggressionsverhalten und Jagdverhalten sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, ne? Sondern einfach aus Hygienegründen. Ne? Wenn ein Hund mir einen Hasen apportiert, dann muss ich auch an bestimmte Krankheiten, die als auch Zoonose gelten, denken. Und dann verbietet sich in meinen Augen der Einsatz, wenn der Hund jagdlich aktiv geführt wird, dann in den Therapiebereich mitzunehmen. Das verbietet sich. Das ist so, wie dass auch zum Beispiel Therapiebegleithunde nicht gebarft werden sollten, weil einfach die MRSA-Keimübertragung viel, viel wahrscheinlicher ist als bei nicht gebarften Hunden und so weiter. Das sind halt Dinge, jetzt wird sie halt nicht mehr jagdlich aktiv geführt. Wir machen viel Jagdersatztraining und sie hat eben einen anderen Arbeitsbereich, in den sie auch ganz toll macht, weil sie eben auch Familienhund ist.
Ja, also du machst auf jeden Fall immer Nägel mit Köpfen, ne? Also so ein bisschen geht nicht.
Nee,
Weil
das
also
stimmt.
genau, um das
Halbe
kurz
Sachen mag ich nicht.
einzuordnen, ne, so eine Jagdausbildung, das ist kein kleines Ding, das nennt man nicht umsonst das grüne Abitur. Ich habe damit auch immer geliebäugelt und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte, weil es so umfassend ist. Deswegen, also Hut ab. Das, ja, das, wie gesagt, mal Nägel mit Köpfen machen. Ne? So, jetzt haben wir schon wieder so lange gesprochen. Es geht immer so schnell rum. Ich habe noch so zum Ende dieses Interviews stelle ich so nochmal so zwei Fragen in der Regel. Und zwar einmal, hast du mal einen Tipp? Ich weiß, das ist immer eine sehr unbeliebte Frage bei uns als HundetrainerInnen. Aber was ich meine, hast du für unsere HörerInnen etwas, was du mitgeben möchtest? Irgendetwas, was sie direkt umsetzen können oder worauf sie achten können?
Ja, das, was ich auch meinen Kunden im Einzeltraining immer als erstes mitgebe, herauszufinden, was ein bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Kontext verstärkt. Das heißt, was wirkt verstärkend bei meinem Hund in der Situation und was hemmt ein bestimmtes Verhalten bei meinem Hund in diesem Kontext. Das ist für mich so die Basis des ganzen Hundetrainings, dass ich verstehe, was wirkt verstärkend auf Verhalten bei meinem Hund, weil das extrem unterschiedlich sein kann, eben was wirkt als Verstärker und was nicht. Und das ist ja einfach faktisch, dann zu erkennen, wird das Verhalten mehr oder wird es nicht mehr. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und gleiches gilt für Strafen. Ne? Also weil häufig ja so pauschale Tipps gesucht werden, wie mache ich denn das? Der Hund macht dies und jenes. Ja, keine Ahnung. Ich kenne deinen Hund überhaupt gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was wirkt denn für den überhaupt als Verstärker. Dann kommt es ja aber auch wieder auf den Kontext an, in welcher Situation und so weiter. Ne? Da genauer hinzugucken, den Hund zu beobachten und rauszufinden, wie tickt der denn, ist für mich die Basis von allem.
Ja. Und wie denkt er denn? Das ist auch immer noch wichtig.
Ja, das stimmt.
Ja. So, dann. Wenn jetzt jemand dabei ist, der gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet er dich und wie tritt er mit dir am
Oh,
besten in Kontakt?
das ist schwierig. Ich bin überall und nirgendwo. ich bin tatsächlich super schlecht erreichbar. Das gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich immer irgendwas mache. Also entweder kümmere ich mich um meine Kids oder ich bin in der Ergopraxis oder ich bin im Hundetraining oder ich nehme mir gerade selber eine kleine Auszeit und dann bin ich auch nicht erreichbar. Heißt, die beste Version, mich zu erreichen, ist tatsächlich, mir einfach eine WhatsApp zu schicken oder eine Signal-Nachricht. Und wenn ich dann Zeit habe, dann melde ich mich zwischen Tür und Angel zurück. Ich melde mich auf jeden Fall zurück. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Am besten schreibt man mir auch und macht keine Voices, auch wenn ich gerne mit Voices antworte. Aber das kann ich halt auch zwischen Tür und Angel lesen, auch wenn der Kunde mal irgendwo steht oder die Kinder da sind oder der Patient. Ich kann nicht mal ganz kurz draufschauen und lesen und dann zwischen Tür und Angel ein Feedback geben. Aber wenn man dann einen Termin hat, bin ich auch 100% da.
Ja, aber das ist ja auch so eine 100-Trainerinnen-Krankheit, dass wir schlecht erreichbar sind. Das
Ja.
hängt einfach mit dem Job zusammen, ne? Also
Ja.
deswegen, ich denke, Schreiben ist immer die beste Möglichkeit. Nicht bei dir jetzt WhatsApp oder Signal
Ja.
und wahrscheinlich auch E-Mail, aber
Ja.
Anrufen ist immer das Schlechteste.
Das geht bei mir ganz schlecht.
Ja, bei uns auch. Also,
Ja.
weil wenn du im Training stehst, du gehst nicht ans
Ja.
Geh nicht ans Handy, weil
Ja.
ich bin ja bei meinen Kunden.
Genau.
Also
Genau. Ja.
deswegen. Also das heißt aber auch, dass unsere Kunden nicht erleben, dass wir mitten in der Hundetrainer-Session so mal das
Genau.
Handy rausholen und noch
Richtig.
mal 10 Minuten quatschen.
Ja.
Das tun wir nicht.
Da bin ich dann auch da,
So,
genau.
genau, dann sind wir auch wirklich für denjenigen da vor Ort. So, zum Abschluss kommt immer unsere schnelle Fragen, schnelle Antwortenrunde. Und da du mir schon verraten hast, dass du noch gar keinen Einblick hast, was ich da frage, es ist einfach, ich stelle dir eine kurze Frage, du antwortest einfach, was dir in den Sinn kommt, ohne großes Überlegen, ganz kurz. Bist du ready?
Ich versuch's.
Dein Lieblingshundebuch oder dein Lieblingshundefilm?
Oh Gott. Boah. Schwierig. Verstärker verstehen?
Sehr gut. Weißt du, von wem das ist?
Vivien Tebi, glaube ich, oder? Ich liebe Fachbücher aus allen Bereichen. Ich bin aber keiner, der die so von vorne bis hinten Seite für Seite durchliest, sondern ich gucke mir die Kapitel raus, die ich interessant finde, was ich schon mal kenne. Die Überschriften lasse ich weg und suche mir dann das raus, was ich spannend finde. Von daher, es ist schwierig. Ich finde, man findet fast in allen Büchern tolle Sachen, wo man Neues vielleicht auch rausziehen kann. Und es gibt aber fast in jedem Buch für mich auch was, wo ich sagen würde, nee, da gehe ich jetzt nicht so mit, weil ich super wichtig finde, dass man auch selbstkritisch bleibt, dass man Dinge hinterfragt. Das ist für mich eins der wichtigsten Sachen. Warum? Also egal, wenn ich was Neues höre, dann will ich eine Erklärung. Wenn das erklärbar für mich ist, dann nehme ich das auch mit und an und nutze es vielleicht auch. Ansonsten kriegt man mich da nicht. Also, genau.
Nutzt ja auch seine eigenen Erfahrungswerte noch
Ja.
dazu, nicht? Also
Ja.
das ist ja immer so das Gesamtpaket, also bei jedem Buch, aber auch bei jeder Fortbildung, ne? Also irgendwas nimmt man immer mit, aber es muss nicht immer alles passen.
Genau.
So, nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, den du immer dabei hast.
Außerhalb der Brut- und Setzzeit die Pfeife. Also, die ist gerade bei dem Jagdhund unersetzlich.
Ein Wort, das dich mit deinem Hund am besten beschreibt.
Gott, ich habe keine Ahnung. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt spontan nichts ein.
Okay, dann kommen wir auf
Wort.
deine Lieblingshunderasse.
Oh nee, das finde ich schwer. Die gibt es tatsächlich nicht, weil ich finde, jeder Hund hat irgendwie so seinen eigenen Charme und ich finde gerade diese Vielfältigkeit bei Hunden so faszinierend und zu sehen, wofür sind die eigentlich gemacht, was können die besonders gut, was bringen die mit. Also ich sage mal, ich bin schon eher ein Typ, der gerne große Hunde hat, also so, ne, ab Retriever-Größe. Das ist für mich dann der richtige Begleiter. Ich kann jetzt nicht sagen, mein Lieblingshund. Ich mag Setter sehr gerne, sagen wir es mal so.
Okay, also dann deine Präferenz so ein bisschen.
Ja.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Eher was ich jetzt nicht geleistet habe am Ende, war eine Familie, die ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich da so kopfschüttelnd rausgegangen bin. Die hatten eine französische Bulldogge und die sind mit dem Hund nie rausgegangen, außer in den Garten und wollten, dass ich ihnen quasi nur Anregungen gebe, wie sie den Hund da beschäftigen können. Weil es denen zu viel war, mit dem Hund rauszugehen, weil die eine Frau war irgendwie auch krank und was weiß ich. Den habe ich dann nur erklärt, dass ich das leider nicht machen kann und dass das auch tierschutzrelevant ist, wenn man mit dem Hund nicht rausgeht. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Also wie man auf die Idee kommt, einen Trainer zu rufen. Also es ist jetzt nichts Schönes, aber das kommt mir da so
Ja,
in den Sinn an.
nee, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht jeden Tag erleben. Zum Glück.
Ja, Gott sei Dank.
Welches Abenteuer, das kann jetzt ein Ort oder eine Aktivität sein, möchtest du mit deinen Hunden auf jeden Fall mal erleben?
Also ich bin nicht so die Reise. Ich bin so mehr zu Hause unterwegs und reise nicht so viel. Bin eher so ein Krebs, der gern zu Hause ist. Ich freue mich, ich fahre dieses Jahr wahrscheinlich nach Schweden mit dem Dachzelt, mit den Hunden und den Kindern. Das wird sicherlich abenteuerlich. Ist nicht das erste Mal, dass ich mit Dachzelt und Kindern und Hunden alleine unterwegs bin, aber da freue ich mich drauf. Ich hätte auf jeden Fall auch mal Lust, meistens bin ich im Sommer eher in Schweden unterwegs, aber hätte auch auf jeden Fall Lust, mit meiner Hündin mache ich auch noch Bikejoring. Und im Winter auch mal vor den Schlitten, das kann ich mir gut vorstellen, mit ihr irgendwo so in Lappland im Winter mal und dann so richtig mit Schlitten. Hatten wir dieses Jahr auch das Glück, ne, mit dem Schnee, aber Lappland ist dann doch noch mal was anderes. Und das
Auf
fände
jeden
sie, glaube
Fall.
ich, ziemlich cool.
Ich denke, du auch. Das hört sich
Ja.
sehr gut an. Gut, also dann. Wenn du lieber so auch zu Hause unterwegs bist, was ist denn dein Lieblingsplatz mit deinem Hund?
Das Bett. Das Bett.
So, dann hast du ein Lieblingshundezitat?
Ich mag das Zitat von Astrid Lindgren, das steht auch auf meiner Homepage. Man kann in Tiere nichts hineinprügeln, aber einiges herausstreicheln. Das verdeutlicht auch so die Basis, auf der ich arbeite, ne? Die positive Verstärkung, die immer die Basis sein sollte, wenn der Hund Neues lernen soll. Was nicht heißt und deswegen auch Basis, dass ich nicht auch Grenzen setze und nicht heißt, dass ich überhaupt nicht mit Strafen arbeite, aber natürlich ohne körperliche Züchtigung.
Dein Lieblingsmythos aus der Hundeszene.
Boah, da gibt's so viele. Also mich triggert total, weil ich auch Maulkorbberatung, Maulkorbanpassung und sowas mache, mich triggert total dieses Thema mit der Tiefe des Maulkorbs.
Ja.
Das macht mich wirklich wahnsinnig, dass, weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, dass alle der Meinung sind, der Hund müsste so viel Tiefe im Maulkorb haben, um hecheln zu können. Und ansonsten ist das hochdramatisch. Und was ich dann teilweise für Hunde sehe mit Maulkörben, die unten so extrem auftragen und ich denke so, ey Leute, Erstens hechelt der Hund gar nicht so tief. Also es würde we wesentlich weniger Tiefe
Ja.
reichen. Und selbst wenn er mal nicht ganz so tief hecheln kann, sind wir auch noch Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und können sagen, okay, ist ein bisschen warm. Wenn er nicht hochaggressiv ist und 24/7 Maulkorb tragen muss, dann kann man den halt auch abmachen und sagen, hechel erstmal, wir machen eine Pause oder ich lasse das Ding jetzt auf dem Weg vielleicht. Ne? Also kommt ja mal drauf an, warum trägt der Maulkorb und wo braucht er den. Aber ich finde, dieser Hang zu der übertriebenen Tiefe bei Maulkörben mit Pauschalaussagen wie, ja, der muss so tief sein, dass er einen Tennisball trägt oder sowas tragen kann, wo ich mir so denke, ja, der Chihuahua, der kriegt nicht mal einen Tennisball in den Mund. Aber egal, also Pauschalaussagen
Ja.
finde ich extrem schwierig und die Tiefe beim Maulkorb, ich habe jetzt eine Freundin, die hat sich einen Maulkorb Maß anfertigen lassen, unglaublich viel Geld dafür, also nicht sie, sondern der unter den bekommt. Unglaublich viel Geld dafür bezahlt und der passt einfach vorne und hinten in meinen Augen nicht und hat auch so viel Tiefe und der Hund ist halt sehr klein. Das heißt, beim Laufen bleibt der ständig am Boden hängen und ich denke, naja, aber Hauptsache die Tiefe stimmt.
Ja.
Also das ist was, da muss ich mich ein bisschen runteratmen
Genau.
manchmal.
Nee, bin ich ganz bei dir, nicht? Also wenn sie schon den Kopf nicht mehr hoch und runter bewegen können,
Ja.
weil die Tiefe da sein muss. Oder wie du sagst, der Hund ist klein und stolpert quasi schon über seinen Maulkorb.
Ja.
Ja, also klar, die müssen das Maul aufkriegen, die müssen hecheln können.
Natürlich, ohne Frage.
Aber man muss den ja auch nicht jetzt gerade vor den Schlitten spannen und im
Ja.
Hochsommer mit dem mit Maulkorb dann
Ja.
hier ein Schlittenrennen fahren. Wir sind schon wieder eine Stunde dran. Lisa, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein super spannendes Gespräch. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht und ich habe heute auch wirklich wieder viel Neues gelernt. Ja, und ich danke auch unseren Hörerinnen. Genau, danke, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich fand es auch super spannend und ja, hat Spaß gemacht.
Und ich danke auch unseren ZuhörerInnen fürs Dranbleiben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch bitte Feedback oder hinterlass eine Bewertung auf der Plattform, wo du die Folge gehört oder gesehen hast. Alle wichtigen Links und Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Schaut da gerne rein, nehmt euch mit, was ihr braucht. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid und einschaltet, wenn es wieder heißt Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.